Gnade sei mit euch. Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Lass uns in der Stille um den Segen für Gottes Wort beten. Amen. Gebet ist keine Wundertüte. Was für ein seltsamer Titel. Denkt sich vielleicht der ein oder andere, was meinst du denn damit? Nun, ich denke, dass viele Menschen und auch Christen Menschen eine Vorstellung vom Gebet haben, die irgendwie geheimnisumwoben ist. Sie denken, Gott ist souverän, er tut, was er will und wann er will. Wenn er retten will, rettet er. Wenn er heilen will, heilt er. Wenn er antworten will, antwortet er. Man kann aber nie wissen, wann er das tut oder wie er das tut. Wenn man es aber nicht wissen kann, dann ist es wenig Motivation zum Gebet. Schauen wir ins Wort Gottes, dann verhält es sich ganz anders. Jesus und die Apostel flößen uns Zuversicht ein. Sie wollen, dass wir verstehen, dass Gebet keine Wundertüte ist, sondern dass sie das Gebet zu tun hat mit Beziehung, aber auch mit Bedingungen, die ganz klar formuliert sind. Es ist kein so ein großes Geheimnis. Und ich glaube, dass wir überhaupt erst Beter werden, wenn wir überzeugt sind, dass unsere Gebete auch Wirkung haben. Und eben nicht von der Tagesgunst eines Gottes abhängt, der gar nicht der Gott ist, von dem Jesus redet, den Jesus uns vorstellt. Und so lesen wir bei Johannes, ich möchte es noch einmal lesen, das war dieser Lesungstext, auch der Predigtext. Das ist das Zeugnis, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Also nicht vermutet und vielleicht auch nicht, sondern wisst, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und das ist die Zuversicht, mit der wir vor ihm reden. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, dann hört er uns. Nicht vielleicht, vielleicht auch nicht. Und jetzt geht's weiter. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Krass. Ich freue mich, mit euch ins neue Jahr zu gehen. Mein Herz ist voller Erwartung. Warum? Weil wir in Jesus das Leben haben. Weil er uns das Leben zugesagt hat. Wie Johannes schreibt, wir haben das ewige Leben Gottes in uns. Und Gott will uns mit Jesus noch viel mehr geben. Woher weiß ich das? Paulus schreibt es im Römerbrief, ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles schenken. Gott ist ein Gott der Fülle. Gott ist ein Gott des Überflusses. Und er ist vor allem ein Gott des Bundes. Wir werden es gleich im Anschluss wieder feiern. Das Abendmahl, der neue Bund, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und weil er ein Gott des Bundes ist, hält er die Versprechen, die er gegeben hat. Alles, was er gesagt hat. In der Bibel heißt es im Psalm 33,4, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Und ich bete, dass wir heute einige Erkenntnisse zum Gebet neu ergreifen können. Es handelt sich um nichts grundlegend Neues, aber vielleicht um einen neuen Blick auf Grundlegendes. Darf ich mal fragen, ohne dass jetzt alle gleich, was eh keiner machen würde, rausschreien, wie geht's dir eigentlich mit deinem Gebetsleben? Bist du erfüllt, wenn du ans Gebet denkst? Erhört Gott deine Gebete? Ist dein Gebetsleben erfrischend? Lebendig? Oder ist es eine Pflicht, die Frust produziert? Vielleicht sagst du auch, ich bete kaum und da geht es mir auch ganz gut damit. Nun, Gebet ist nicht immer ganz einfach. Definitiv nicht, weil als Christen leben wir ja nicht in einem luftleeren Raum. Im Gegenteil, der Raum wird beherrscht von Mächten. der unsichtbare Raum. Das ist nicht meine Idee, oder auf die ich jetzt gerade komme, sondern es gibt Mächte, die uns immer von Gott wegziehen wollen, immer vom Gebet abhalten wollen, immer von der Liebe, vom einfachen Glauben wegziehen wollen. Paulus schreibt es im Epheser 2 vom Mächtigen, der in der Luft herrscht. Also da ist etwas unsichtbar unterwegs, was gegen uns kommt. Oder in Epheser 6 schreibt er von den listigen Anschlägen des Teufels. Also jeder, der ein geistliches Leben führen will, auch hier 2025, der wird mit Widerständen zu kämpfen haben. Und das muss man wissen. Das geistliche Leben ist mit Widerständen verbunden. Allerlei Gedanken oder Müdigkeit, Negativität, Störungen sind oftmals eine Strategie unseres Gegenübers, uns vom Wichtigsten abzuhalten. Und ich will heute mit diesem Impuls etwas weitergeben, vielleicht der uns dahin bringen kann, das Gebet für uns neu zu entdecken, wie Johannes es ausdrückt, dass wir Zuversicht haben. Und vielleicht, wenn du nichts mitnimmst, aber du kommst heute und sagst, ich habe eigentlich keine Zuversicht im Gebet, dass du heute weggehst und Zuversicht hast, wenn du betest. Johannes schreibt, wenn wir um etwas bitten, nach seinem Willen, dann hört er uns. Und dazu ist es wichtig zu erkennen, dass Gebet nicht dazu dient, Gott von etwas zu überzeugen. Das ist so der erste Punkt. Wir müssen Gott nicht vom Guten überzeugen. Das ist simpel, aber wahr. Gott ist schon überzeugt. Er ist schon überzeugt davon, dass er dein Arzt ist. Dass er dein Versorger ist. Er ist schon überzeugt davon, dass dein Chef dir nicht den Frieden rauben kann, dass du deine Abhängigkeit überwinden kannst, dass du in einem Frieden leben kannst. Er ist schon überzeugt davon, dass er dich unendlich liebt. Du musst ihn nicht davon überzeugen. Bitte lieb mich. Liebst du mich, Herr? Er ist schon überzeugt davon. Gott ist schon überzeugt davon, dass dein Nachbar ihn kennenlernen soll und dass wir als Gemeinde Salz und Licht sein sollen. Davon ist Gott schon überzeugt, dass wir berufen sind. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Wir müssen Gott nicht von dem überzeugen, wovon er schon überzeugt ist. Weder durch die Intensität noch durch unsere Worte. Damit sage ich nicht, dass wir nicht intensiv beten sollen oder dass wir nicht auch mit Worten unser Herz ausschütten sollen vor Gott, aber eben nicht mit der Motivation, Gott zu überzeugen. Das ist ein Unterschied. Bete ich, weil ich denke, der Himmel ist verschlossen und Gott hört nicht und wenn Gott nur so barmherzig wäre wie ich, dann würde die Welt nicht so aussehen. Ja, so beten wir vielleicht manchmal. Nein, Jesus ist klar in der Bergpredigt, er sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Das heißt nicht, dass wir nicht viele Worte machen dürfen, aber dass wir nicht denken, durch unsere Worte werden wir erhört. Ihr sollt ihnen nicht gleichen. Warum? Denn euer Vater weiß doch, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Das heißt aber nicht, dass wir dann sagen, ja okay, wozu dann beten? Kommen wir gleich noch dazu. Gebet ist keine Wundertüte, sondern ein Überzeugtsein, dass Gott schon von seinem Willen überzeugt ist und dass er nichts lieber will, als deine Gebete erhören. Gott will deine Gebete erhören. Kannst du das glauben? Gott will deine Gebete erhören. Das nennt man Glauben. Wir müssen zweitens ihn nicht um etwas bitten, was er schon getan hat. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, was uns von Gott schon geschenkt wurde und was uns für die Zukunft verheißen ist. Warum? Wenn wir Gott um etwas bitten, was er bereits gegeben hat, dann ist Bitten nicht das Richtige. Also wenn ich dir das Geld schon überwiesen habe, dann wäre die richtige Reaktion, Danke zu sagen und es abzuheben. Oder? Und nicht immer wieder zu bitten, bitte gib mir das Geld, überweis mir doch bitte das Geld. Es ist schon überwiesen, schon da. Du musst es nur nehmen. Viele Christen beten um Sieg. Gib mir Sieg über meine Sucht, über meine Lieblosigkeit, über meine Ungeduld. 1. Korinther 15, 57 schreibt Paulus, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das heißt, wir dürfen lernen, in vielfacher Weise anstatt zu bitten und zu beten und zu fragen, zu empfangen und in Anspruch zu nehmen, zu deklarieren und zu danken. Das heißt, wir dürfen Gottes Wort wirklich ernst nehmen und mal drüber nachdenken, was mache ich da eigentlich im Gebet? Hat er schon getan oder muss es noch tun? Viele Christen denken, Gott müsste noch so viel tun. Er tut ja eigentlich nichts. Ja, wieder ich, weil wir alles von unserem Blickwinkel sehen, anstatt zu sehen, was hat er denn schon getan, in dem Christus da hängt und nicht geblieben ist, sondern auferstanden ist. Markus 11, 24, deshalb sage ich euch, Jesus sagt es, um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt und Gott wird es euch geben. Wow. Das geht nicht in unseren Verstand. Wie? Also was jetzt? Wir sollen so tun, wir sollen wirklich glauben, dass wir es schon empfangen haben und dann empfangen wir es. Warum sagt Jesus das? Weil er will, dass wir verstehen, dass Gott uns durch ihn alles zur Verfügung gestellt hat. Du brauchst nicht ständig um Geduld bitten oder um Frieden im Herzen oder um Freundlichkeit, weil all das bringt der Heilige Geist hervor. Paulus schreibt, es ist die Frucht, die der Heilige Geist hervorbringt in den Gläubigen. Also empfange glaubend. Danke, Herr, dass du in mir lebst. Die Geduld und Freundlichkeit ist ja da, danke. Ich empfange das. Und ich setze es frei. Und nicht so leben als Gott, als ob Gott dir den Heiligen Geist auch schuldig wäre. Er ist ja da. Mit seiner ganzen Kraft der Auferstehung lebt er in dir. Und drittens, wir sollen Gott nicht darum bitten, die Dinge zu tun, die er uns aufgetragen hat. Das ist auch so was ganz Besonderes. Zum Beispiel sagt Gott, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Also das Gebet, bitte rette du die Menschen, ohne deine Bereitschaft zu gehen, ist unlauter. Also Gott gibt uns einen Auftrag und wir sagen, mach du, Herr. Versteht ihr? Versteht ihr das? Ja. Ja, na gut. Oder zu sagen, heile du, Herr. Natürlich beten wir das. Natürlich. Das ist auch alles nicht verboten. Aber was hat er gesagt? Wir sollen hingehen und die Hände auflegen. Und er sagt es von allen Gläubigen. Markus 16. Auf Kranke werden sie, die Glaubenden. Bist du ein Glaubender? Glaubst du? Glaubst du? Auf die Kranke werden sie die Hände legen und es wird besser mit ihnen. Die Glaubenden legen die Hände auf. Also dann musst du schon irgendwie auch die Bereitschaft mitbringen oder wir, das zu tun, was Jesus uns aufträgt und nicht einfach zu sagen, nö, das passt mir nicht, nö, das machst du, Gott, oder das machen halt andere, aber ich nicht. Also Auflegen der Hände ist der Dienst aller Christen. Oder vertreibe du die Dunkelheit, Jesus. Natürlich können wir das beten, weil wir alles beten können, weil Gott großzügig ist, weil Gott unser Herz kennt. Versteht mich nicht falsch. Gott ist Gott sei Dank viel größer als wir. Aber verstehen wir, dass wir damit etwas Wichtiges nicht anerkennen? Wenn wir jedes Gebet zum Fürbittegebet machen, Gott mach du, dann erkennen wir nicht an, dass wir Autorität bekommen haben, wie Jesus sagt, Lukas 10, 19, seht, ich habe euch Macht gegeben, euch, den Jüngerinnen und Jüngern, den Glaubenden. Ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione. Damit sind jetzt nicht normale Schlangen und Skorpione gemeint, sondern geistlich, sagt er nämlich jetzt, über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch beschädigen. Bist du ein Glaubender? Ja. Also dir hat er Autorität gegeben. Das merken wir schon Anfang an in der Schöpfung, wenn wir die Bibel lesen. Genesis 1, Gott gibt uns Vollmacht. Er gibt uns einen Auftrag, nämlich die Erde zu bebauen. Das ist ein Auftrag, ja? Das haben wir alle verstanden. Ja, wir, Klimakrise und so weiter, wir sind verantwortlich für unsere Welt. Aber auch im Geistlichen müssen wir das verstehen. Zu Hause, wenn wieder so ein komischer Streit losbricht zwischen dir und deinem Ehepartner oder in der Arbeit, wenn da so eine feindliche Atmosphäre herrscht, vergiftet, dann bewirkt unser Gebet viel, wenn wir es so tun, wie Jesus gesagt hat. dann fang nicht an, das machen wir ja auch oft, ja, Renate und ich, sind ja auch keine Superheiligen, aber manchmal merke ich, Mann, was ist denn das jetzt? Wir haben es doch gut verstanden, jetzt kommt da irgendwie so ein Missverständnis oder so, jetzt kommt da so ein Streit, in Jesu Namen, stopp jetzt, raus Teufel, mach das mal, wirklich. Ich erlebe es so oft, die Türen zuzumachen, widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Jetzt denkst du, was bist denn das? Muss ich so leben als Christ? Du musst nicht. Aber ich glaube, es ist kraftvoll, wenn ich mir bewusst bin, welche Macht in mir lebt. Dass Jesus mit seiner ganzen Kraft in mir lebt. Die Auferstehungskraft, sagt Paulus im Epheserbrief. Wir müssen einfach unsere Bibel lesen. Wir müssen unsere Bibel lesen und glauben. Und dann werden wir auch als Christen stark werden. Dem Teufel widerstehen. Und das ist weder komisch noch befremdlich. Wirklich. Komisch oder befremdlich ist eher, wenn wir meinen, einfach nur unseren Gefühlen oder unserer gewohnten Art zu folgen, die keinerlei Grundlage hat auf Gottes Wort. Das ist befremdlich. Aber es ist nicht befremdlich, wenn wir tun, was Jesus sagt. Es sollte normal sein. Er gibt uns etwas auf und sagt, mach mal. Wenn du eine Lehre gemacht hast, ein Studium, keine Ahnung, irgendwo, wenn du eingearbeitet wirst, dann tust du, was der, der dir vorgesetzt ist, dir sagt. Stimmt's? Jeder macht es. Aber im Christsein, da denken wir, wir wissen das alles besser. Wir machen das irgendwie so, wie wir wollen, wie wir denken halt. Dabei gibt uns Gott in manchen Dingen doch eine klare Anweisung. Es ist nicht so kompliziert. Wir müssen es einfach nur tun. Es wird Zeit, dass wir den geistlichen Kampf annehmen und Gebet als die Waffe erkennen, die es ist, und einsetzen. Gebet ist keine Wundertüte, sondern es gibt von Jesus im Wort Gottes klare Anweisungen, Prinzipien, die wir uns zu eigen machen können. Das ist unsere Berufung als Christen, auch das Handwerk des Gebets zu verstehen. Und ich verrate euch was, ich will so kindlich leben, wirklich. Ist mir völlig egal, was die anderen sagen. Ist mir völlig egal. Ich glaube das einfach. Ich glaube so, wie es da drin steht. Und so will ich es auch leben und tun. Nicht rationalisieren, nicht wegreden, nicht überlesen, sondern Erfahrungen machen. Denn nur wenn wir was tun, dann werden wir was erleben. Stimmt's? Wer nie betet für Kranke, wird nie erleben, dass Kranke gesund ist. Ganz einfach. Wer nie mal etwas ausprobiert, aufs Wasser geht, der wird jetzt nicht erfahren, dass das Wasser trägt, obwohl es eigentlich nicht tragen könnte, ja, so wie Petrus, weil Jesus da ist. Und Jesus sagt diesen erhellenden Satz, wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst aus rede. Die Lehre Jesu ist vom Vater, auch die Lehre über Gebet. Und nur wenn wir als Schüler Erfahrungen machen, werden wir immer wieder mehr erkennen und Fortschritte machen. Also es geht schlicht darum, das anzuwenden, was der Herr uns zum Gebet sagt, im Wort Gottes zu sehen, um was wir beten oder nicht beten sollen. Nochmal kurz die Wiederholung. Gott ist erstens überzeugt, wir müssen ihn nicht mehr überzeugen vom Guten. Zweitens, wir müssen ihn nicht um etwas bitten, was er schon getan hat. Und drittens, wir brauchen ihn nicht bitten, das zu tun, was wir in seinem Namen tun sollen. Also zum Beispiel, nochmal, dann höre ich damit schon wieder auf, Gebet ist super und wir sollen beten und wir glaube ich, aber wenn wir nur beten und sagen, Herr, ich bete, dass Menschen gerettet werden, dann haben wir den Missionsauftrag nicht verstanden. Weil beten ist dann vielleicht einfacher. Ja, also ich bleibe einfach in meinem Gebetskämmerchen sitzen, ich bete einfach, aber ich sage sonst nichts. Wir sind alle berufen, auch zu sagen, es gibt Menschen, die mehr beten, es gibt Menschen, die mehr reden. Aber wir sind alle letztlich seine Jüngerinnen und Jünger. Es geht darum, jetzt komme ich zum letzten Punkt, zu einer tieferen Ebene. Natürlich hat Gebet mit Beziehung zu tun. Es geht darum, mein Herz im Einklang zu bringen mit Gottes Herzen und Willen. Mit dem Vater eins zu werden, so wie Jesus mit dem Vater eins ist. Die Währung im Reich Gottes ist nicht Intensität oder viele Worte oder Überzeugungsarbeit, sondern Glauben. Der Himmel reagiert auf Glauben. Einfachen, nehmenden Glauben. Das ist eigentlich so großartig. Wenn wir manchmal denken, wie viele Menschen müssen wir zusammenbringen, um zu beten, damit irgendwas passiert. Die Tausende und Abertausende. Und Gott sagt eigentlich, wenn nur ein Kind da ist, das ihm glaubt, passiert's. Das ist eigentlich krass, oder? Nicht die Intensität, nicht, dass es alles falsch ist, nur wenn wir denken, je mehr Leute wir zusammenbringen und je mehr wir, dann wird es passieren, das ist Quatsch. Weil was nützen 1000 Menschen, die nicht glauben und beten? Die es Gott einfach nicht glauben. Die beten zwar, aber glauben nicht. Da ist mir lieber ein Mensch, der glaubt, dass es wirklich passiert. Durch einfachen, nehmenden Glauben sind wir Kinder Gottes geworden, wiedergeboren worden. Wir müssen ja nichts tun. Gott sagt, willst du gerettet werden? Ja, ich will gerettet werden. Es tut mir leid. Vergib mir meine Sünde. Und was macht Gott? Er rettet. Du musst nichts bringen, nichts tun. Ich liebe dich, also komm und werde mein Kind. Und so ist es auch, wenn wir Durchbrüche erreichen wollen für uns und andere. Also nicht Gebet ist der Fokus, sondern der, auf den unser Glauben gerichtet ist. Jesus und der Vater. Nicht ich muss Gott zu etwas bringen, sondern ich erlaube ihm, mich zu etwas zu bewegen. Das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung im Gebet. Dem unsichtbaren Gott ganz zu vertrauen, ihm immer wieder zu erlauben, Herr, gewinne mein Herz. Ich bin so leicht ablenkbar, ich bin uninteressiert, es ist schwierig, mich zu konzentrieren. Herr, gewinne du mein Herz, erweiche mein Herz, komm durch bei mir. Das ist vielleicht die Bitte, die wir an Gott richten können. Wenn wir beziehungsorientiert leben, also den Vater lieben und loben, wenn wir Jesus preisen, wenn wir den Heiligen Geist einladen, uns täglich zu erfüllen, dann hören wir auch auf, problemorientiert zu beten. Was meine ich damit? Manchmal sehen wir das Problem und wir lassen uns von diesem Problem überwältigen. Und wir reden mit Gott über das Problem. Es ist so groß und es ist so schwierig und es ist so schlecht und so weiter. Warum werden wir dann nicht mehr problemorientiert? Wenn wir auf Jesus schauen, dann sind wir im Loben, im Danken und dadurch bleibt unser Blick immer auf ihn gerichtet. Und dann erkennen wir, das Problem ist nie das Problem. Was meine ich damit? Der Himmel ist lösungsorientiert. Gott will unseren Blick, uns einen neuen Blick auf die Dinge schenken. Und dann verlieren die Probleme ihre Macht, weil Gott größer ist, weil Jesus mächtiger ist. Oft ist es so, dass wir ein Problem haben mit unserem Beten, um das Problem kreisen, anstatt Gott zu danken, dass er schon eine Lösung hat. Der Vater im Himmel weiß, was wir bedürfen. Oder anstatt ums Problem zu kreisen, mit Gott ständig über das Problem zu reden, gibt es noch eine Möglichkeit und die möchte ich auch noch mitgeben. Du kannst auch zum Problem sprechen. Wir dürfen das. Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spreche, heb dich und wirf dich ins Meer. Kann man sagen, ja, die Berge versetzen, wer macht das? Ja, ist ja Quatsch, ja. Aber was meint er damit? Viele Dinge in unserem Leben sind wie Berge, die sich auftun. Und er sagt, sprich zu dem Berg und heb dich weg, wirf dich ins Meer. Zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass es geschehen würde, was er sagt, so wird es ihm geschehen, was er sagt. Es ist nicht gewaltig, was Gott uns an die Hand gibt. Probier es aus. Ich kann es nur sagen, probier es aus. Es hat mein Gebetsleben revolutioniert vor einigen Jahren. Ich bete anders. Ich weiß nicht, was vorher falsch. Ich meine, manches ändert sich und auf einmal passieren Dinge mehr als vorher. Auf einmal merke ich, ja, ich bin im Willen Gottes mehr als ich vorher war. Ich komme zum Schluss. In dem Buch The Ruthless Elimination of Hurry, die rücksichtslose Zerstörung der Hetze, schreibt der Autor sinngemäß, wenn wir die Freiheit des Lebens Jesu erleben möchten, dann nützt es nichts, auf das Ergebnis seines Lebens zu sehen, sondern wir müssen die Kosten überschlagen und uns seinen Lebensstil aneignen. Es gibt keine Ausreden und keine Abkürzungen. Im Vergleich sind wir Christen oft wie Menschen, die andere Menschen beneiden für ihren Körper oder ihren Erfolg in ihrem Lebensbereich, in einem Lebensbereich. Aber wenn wir dann genauer hinsehen und merken, was es kostet, so zu werden, wie viele unzählige kleine Gewohnheiten des täglichen Lebens nötig sind, um so zu werden, durch Aneignung eines Lebensstiles, packen wir ein. Lasst uns nicht einpacken, sondern von Jesus und seinen Jüngern lernen. Lasst uns seine Jünger sein 2025 und bitten, wie die Jünger gebeten haben. Herr, lehre uns beten. Amen. Und Jesus, wir danken dir, dass du unser Meister bist, dass wir deine Jüngerinnen und Jünger sind, die unter deinem Wort sitzen. Wir danken dir, dass dein Wort uns verändert, dass dein Wort wie ein Same ist, der in unseren Herzen aufgeht. Und so bete ich, dass dieses Wort heute Veränderung bringt, dass es Mut macht und dass es in die Zuversicht führt, von der wir heute gehört haben. Dass wir zuversichtlich beten lernen und dass wir nicht zweifeln, an deinem Willen unsere Gebete zu erhören, weil du uns zu deinen Partnern gemacht hast. Und dazu segne du uns. Amen.